my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei einer besonderen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Jasmin Nöbel
und Miro Ruff.
Besonders deshalb, da es zwei Beiträge aus dem Jahr 2013 zu hören gibt. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Jugendgemeinderäte sind Schulen der Demokratie. Davon zeigte sich Landtagspräsident Guido Wolf überzeugt. Anlass war der Besuch des Dachverbands der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg im Landtag in Stuttgart. Bei der Veranstaltung sprachen die Jugendlichen mit Abgeordneten über rechtliche Rahmenbedingungen ihrer Mitwirkung. Es ging außerdem um weitere Möglichkeiten der Teilhabe Jugendlicher am politischen Prozess. Demokratie lebe von Interesse und vom Engagement der Jugend, betonte Wolf. Demokratie sei kein leichtes Spielfeld, sondern ein schwieriges Lernfeld, erklärte der Landtagspräsident und fügte hinzu, Demokrat zu sein ist eine Daueraufgabe, mit der man sich nicht früh genug befassen kann. Die Jugendgemeinderäte leisteten hier einen wesentlichen Beitrag. Ihre Kenntnisse und Kompetenzen seien für einen mündigen Staatsbürger unverzichtbar, machte Wolf deutlich. Die Jugendlichen lernten als Jugendgemeinderäte etwa, sich mit anderen Positionen auseinanderzusetzen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, die von einer Mehrheit getragen werde. Die erste Vorsitzende des Dachverbands der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg, Dilnaz Alhan, rief dazu auf, Jugendliche schon früh am politischen Prozess teilhaben zu lassen. Vielerorts werde behauptet, Jugendliche seien politikverdrossen. Dies treffe, so Alhan, nicht zu. Jugendliche müssten frühzeitig eingebunden werden. Nur so könne Demokratie erlernt werden. Der Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg wurde im Jahr 1993 gegründet. Gründungsväter waren die damals existierenden Jugendgemeinderäte. Heute hat der Dachverband mehr als 100 Mitglieder. Seine Aufgabe ist es, die Jugendgemeinderäte im Südwesten zu vertreten und deren Interessen gegenüber der Landespolitik und der Öffentlichkeit auszudrücken.
Stuttgart. 163 Kommunen in Baden-Württemberg erhalten in den kommenden Tagen einen Förderbescheid vom Ministerium für Integration. Damit will das Ministerium die kommunale Integrationsarbeit unterstützen. Die Landesregierung stellt dafür knapp 3 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Integrationsministerium mit. Drei Schwerpunkte stehen dabei im Fokus der Förderung. Erstens, das Land hilft den Kommunen dabei, die Integrationsarbeit vor Ort stärker zu verankern, zu vernetzen und zu steuern. Zweitens, das Land unterstützt die Elternarbeit, indem die Arbeit von Elternlotsen oder Elternmentoren fördert. Und drittens, das Land wertet den intellektuellen Dialog auf. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu stärken und Diskriminierungen abzubauen.
Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg vergibt bereits zum zweiten Mal den Landespreis für Weiterbildung. Der Preis geht an Einrichtungen, die sich in der Weiterbildung besonders engagieren. Er ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Thema war in diesem Jahr die Alphabetisierung, also Lese- und Schreibunterricht für Erwachsene. Die Preise gingen an die Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule für das Programm Mannheim und die Region besser kennenlernen. Außerdem an das Bildungswerk Weiblingen für Alphabeta und an die Volkshochschule Buchen für das Programm Mosaik Alltag – Leben vor Ort. Die Preise wurden am Freitag in Stuttgart vergeben.
Rottenburg. 2000 Fragebögen in 10 Tagen. Dies ist die Bilanz, die das Bistum Rottenburg-Stuttgart bei der Papstumfrage vorweisen kann. Damit beteiligten sich 2000 Katholiken im Bistum an einer Umfrage, die Papst Franziskus gestartet hat. Die Fragen drehen sich um Ehe und Familie. Bischof Gebhard Fürst wertete die hohe Beteiligung als Zeichen großen Interesses an der Kirche. Die Fachleute im Ordinariat betonen, die Beteiligung wäre noch höher gewesen, hätte mehr Zeit zur Verfügung gestanden. Allerdings müssen die Antworten aus Deutschland bis Montag in Bonn sein, damit sie bis Ende Januar den Vatikan erreichen. Zuvor wurden die Fragen vom katholischen Familienbund in Bayern leichter verständlich gefasst und für Baden-Württemberg angepasst. Die Auswertung der Fragebögen soll veröffentlicht werden, teilte der Bischof mit.
Heilbronn, Schwäbisch Hall. Der Platz vor dem Hauptbahnhof in Heilbronn ist in der vergangenen Woche umbenannt worden. Er heißt jetzt offiziell Willy-Brandt-Platz. Bereits Anfang April hatte der Heilbronner Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Bahnhofsvorplatz umzubenennen. Heilbronn hat zudem Friedensnobelpreisträger und ehemaligem Kanzler Willy Brandt eine gute Beziehung. Brandt war mehrfach in Heilbronn, unter anderem weihte er im Mai 1960 als regierender Bürgermeister von Berlin den Bärenbrunnen am Berliner Platz ein. Eine weitere Ehrung für Willy Brandt gab es in der vergangenen Woche auch in Schwäbisch Hall-Hessental. Dort weihte der Haller Oberbürgermeister Pellgrim die Willy-Brandt-Allee im Wohngebiet Mittelhöhe ein. Heilbronn und Hall wählten den Termin der Ehrung ganz bewusst. In der vergangenen Woche wäre Willy Brandt 100 Jahre alt geworden.
Windkraft ist in Baden-Württemberg immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen. Oftmals treffen Windkraftbefürworter auf Windkraftgegner mit ihren Argumenten aufeinander. So auch in Michelbach-Bils im Landkreis Schwäbisch Hall. Im ersten Beitrag hören Sie die Windkraftgegner von der Bürgerinitiative Pro Limburger Berge. Der Beitrag wurde am 28. Juli ausgestrahlt.
In Michelbach an der Bils sind zwei Bürgerinitiativen entstanden. Eine spricht sich für die Nutzung von Windkraftanlagen aus, die andere ist dagegen. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit Susanne Wetzel und Dr. Karl-Heinz Glandorf über die Bürgerinitiative Pro Limburger Berge, die sich klar gegen die Nutzung von Windenergie in den Limburger Bergen ausspricht.
Zum Anfang vielleicht, wie hat sich denn die Bürgerinitiative gegründet? Gibt es da ein konkretes Datum, einen Anlass?
Der Anfang war die Informationsveranstaltung in der Gemeinde Michelbach, wo uns die Pläne präsentiert wurden. Und ich war entsetzt über dieses Ausmaß, die Höhe, die Riesenhöhe dieser Anlagen. Daraufhin habe ich einen Brief an die Gemeinderäte und den Bürgermeister geschrieben, in dem ich Fragen gestellt habe, die bis jetzt noch nicht endgültig beantwortet wurden.
Was macht denn genau Ihre Bürgerinitiative? Für was treten Sie ein? Welche Standpunkte vertreten Sie?
Unsere Standpunkte kann man ganz konkret zusammenfassen, eigentlich in einen Standpunkt. Das heißt, wir haben uns ausgesprochen gegen Windkraftanlagen in unserem Ökosystem Wald. Der Wald hat eine ganz bedeutende Funktion für Flora, Fauna und auch Mensch. Und wir haben gesagt, Wald war bisher tabu für Industrieanlagen und das muss und soll auch in Zukunft so sein.
Und was machen Sie konkret in Ihrer Bürgerinitiative, um diese Argumente nach außen zu vertreten?
Wir haben natürlich verschiedene, sowohl politische als auch kirchliche Stellen, die wir anschreiben mit Fragen oder auch mit Informationen über den Sachverstand vor Ort, was uns betrifft, Michelbach, unseren Teil des Waldes. Wir haben Protestmärsche bereits veranstaltet mit der Bürgerinitiative Geildorf, die sich auch für den Erhalt der Limburger Berge einsetzen. Wir haben regelmäßig Treffen für einen größeren Bürgerkreis, wo informiert wird, was im Moment der aktuelle Sachstand ist und wo auch Vorschläge einkommen können, was noch an Punkten laufen kann. um Gemeinde und Bürger und Politik und Kirche zu erreichen.
Wir gehen aktiv auf die Kirche zu. Wir haben auf der Tagung der Landessynode in Bad Mergentheim Landesbischof Juli eine Petition unterbreitet mit der Aufforderung, die harten Naturschutzforderungen des Umweltzentrums Schwäbisch Hall zur Kenntnis zu nehmen und danach zu handeln. Wir wenden uns an Parteien. Wir waren bei der Wahlkampf-Auftaktveranstaltung der Grünen. Wir gehen zu CDU-Veranstaltungen. Wir gehen zu FDP-Veranstaltungen und wir werden auch noch die SPD besuchen.
Jetzt gibt es natürlich auch eine andere Position, nicht nur in Michelbach. Haben Sie eigentlich für die andere Position Verständnis, beziehungsweise sind Sie in irgendeiner Weise kompromissbereit, dass man sagt, okay, wenn Windkraftanlagen, dann nicht so groß, nicht so hoch, oder heißt es eigentlich ganz konkret im Waldgebiet keine Windkraftanlagen?
Also für uns gibt es, was Windkraft im Wald angeht, keine Kompromisse. Weil sobald auch ein kleines Waldareal betroffen ist oder ein kleineres, es geht um die Zusammenhängigkeit der Waldgebiete. Es ist dann nicht nur so, dass die Windkraftanlagen stehen, es geht um Wartungsarbeiten. Es ist also dann frequent Lärm in diesen störungsempfindlichen Gebieten, was sich dann natürlich auch auf das Umfeld dieses Waldgebietes auswirkt. Und darum sagen wir grundsätzlich keine Windkraft im Wald.
Entscheidend ist für uns auch noch, dass zusätzliche Windkraftanlagen hier im Wald energiepolitisch überhaupt keinen Sinn machen. Wir haben schon einen Stromüberschuss, wenn der Wind weht. Wir haben Strommangel, wenn der Wind nicht weht. Wir brauchen saubere Gaskraftwerke, die zugeschaltet werden können. Zusätzliche Windkraftanlagen werden nur aus Geldgründen gebaut. Die Landeskirche, der Grundstückseigentümer hier, würde riesige Beträge pro Jahr bekommen und die Stadtwerke würden von den hohen Einspeisevergütungen des EEG profitieren. Uns Bürgern und der Gesellschaft bringen diese Anlagen gar nichts.
Es ist gerade schon mal angeklungen, vielleicht noch mal ganz prägnant, was sind genau die Gründe noch mal prägnant zugespitzt, warum Sie sich gegen Windkraftanlagen aussprechen, jetzt in Michelbach?
Also wie gesagt, es geht nochmal darum, Windkraftanlagen im Wald. Es betrifft den Teil der Limburger Berge, Kirchenwald Michelbach. Konkret sind die Gründe einfach die, dass Waldboden eine immense ökologische Wertigkeit besitzt. Dieser Waldboden wird irreparabel zerstört. Es dauert Tausende von Jahren, bis so ein Boden wieder wirtschaftlich genutzt werden kann. Und an die bedrohten Vogelarten, die Fledermausarten in Deutschland, 25 ihrer gleichen, die alle geschützt sind, die einfach durch Windkraftanlagen im Wald massiv gestört und eventuell auch in ihrer Art bedroht sind.
Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja auch noch mal eine andere Position, die sich pro Windkraft äußert, auch in Michelbach. Wie sehen Sie das? Ist das die ganze Situation vor Ort, ist es medial ein bisschen aufgebauscht worden, dass man da zwei verschiedene Ansichten gegeneinander aufwiegelt? Oder ist es wirklich so, dass, ja, sag ich mal, der Dorffrieden ein bisschen in Gefahr ist, weil es einfach zwei Lager gibt, die unversöhnlich gegenüberstehen?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen unversöhnlich, das würde ich so nicht sagen, aber es ist ganz klar, dass jeder seine Position ganz klar vertritt. Von Kompromissen können wir nicht sprechen, weil die gibt's nicht, entweder Windkraft im Wald ja oder Windkraft im Wald nein. Für uns war es natürlich sehr erstaunlich, dass sich eine Bürgerinitiative für Windkraft gebildet hat, zumal das ja einfach von der Politik gefordert ist. Das heißt, da stellt sich jemand vor Wirtschaft und Staat innerhalb des eigenen Dorfes. War für uns erstaunlich. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen versöhnlich. Man muss einfach sehen, es sind Menschen auf beiden Seiten, aber es wird politisch keine Kompromisse geben.
Gibt es denn irgendeinen Dialog zwischen den Gruppen oder auch untereinander in Michelbach, wo man aufeinander zugeht und die Argumente auf einer sachlichen Basis austauscht?
Wir sind auf der letzten Informationsveranstaltung der Gemeinde beide aufgetreten, haben unsere Argumente vorgebracht. Wir begrüßen uns, wir gehen friedfertig miteinander um, aber die Meinungen sind nicht kompatibel.
Wenn Sie sagen, die Windenergie ist auch unprofitabel oder ist nur saisonal bedingt, irgendwo muss ja aber der Strom herkommen. Für welche Stromquellen plädieren Sie dann?
Es ist primär ganz wichtig, und da berufe ich mich auf Herrn Professor Ulrich von Weizsäcker, der letztes Jahr in Wolpertshausen gesprochen hat, der gesagt hat, wörtlich, die Energiewende, so wie sie im Moment läuft, kann sie nicht gelingen, der sehr plädiert hat für Stromeffizienz, für Einsparungen. Und da sehen wir zunächst primär den Angriffspunkt, dass einfach der Umgang mit Strom, es muss geändert werden. Und wenn man sieht, dass Sonne und Wind nur dann, die Energie daraus nur dann zur Verfügung steht, wenn Sonne und Wind da sind, müssen einfach Forschungen in anderer Richtung betrieben werden. Da gibt es schon verschiedene Ansätze, unter anderem auch Wasserstoff. Es gibt verschiedene Ansätze. Leider fehlt auch da einfach das Geld, um hier weiterzukommen. Aber Sonne und Wind sind definitiv keine Energieansätze, um Atomkraftwerke zu ersetzen. Denn Strom gibt es nur dann, wenn Sonne und Wind da ist, und dann, sonst hätten wir keinen Strom.
Wir müssen regenerative Energien und herkömmliche Energien, saubere, sinnvoll kombinieren. Das EEG hat zu Fehllenkungen geführt. Trotz Ausbau der Windkraftenergie ist der CO2-Ausstoß ja gestiegen statt gesunken. Das hängt damit zusammen, dass die sauberen Gaskraftwerke wirtschaftlich keine Existenz mehr haben. Also das EEG muss geändert werden, der Zertifikatehandel muss in dieser Form an die Möglichkeiten des EEGs angepasst werden. So werden wir eine verträgliche, vernünftige Lösung bekommen.
Was denken Sie, wie geht die ganze Sache aus? Also gibt es in Zukunft Windkraftanlagen dort in Michelbach oder denken Sie, das wird nicht kommen?
Also ich denke natürlich ganz klar, auch die Hoffnung, die ich in mir trage, sie wird nicht kommen. Ich habe große Hoffnung auch auf die bevorstehende Bundestagswahl, weil einfach klar ist, dass die EEG-Geschichte novelliert werden muss, sprich das Gesetz der erneuerbaren Energien, die Einspeisevergütung, dass sie entfallen muss, weil der Strom nicht mehr teurer werden darf. Und das ist genau das, was auch der Herr Gentner der Stadtwerke schon gesagt hatte, sollten diese Einspeisevergütungen wegfallen, also die freie Marktwirtschaft kommt, dann wird hier in Hohenlohe kein Windkraftrad mehr möglich sein, weil die Wirtschaftlichkeit dann mehr als in Frage gestellt ist.
Schwäbisch Hall war 2013 Austragungsort der Kinder- und Jugendliteraturtage. Das dreimonatige Literaturprojekt wird vom Kunstministerium gefördert. In dieser Zeit wurde der Hallgeist zum hellischen Maskottchen und die Haller Stadtgeschichte als Buch für Kinder geschrieben. Es heißt Sichel, Salz und Zottelkopf. Im zweiten Beitrag hören Sie Finn Ole Heinrich. Der junge Schriftsteller war der diesjährige Preisträger des Comburg-Stipendiums.
Der diesjährige Preisträger des Comburg-Stipendiums ist Finn Ole Heinrich. Er lebt in Hamburg und verbringt den Monat September auf der Comburg in Steinbach bei Schwäbisch Hall. Der Nachwuchsautor gilt als großes Talent der deutschen Literatur. Neben Romanen und Erzählungen schreibt Heinrich auch Kinderbücher und dreht Kurzfilme. Sein Roman Räuberhände ist Abiturthema in Hamburg. Wie sich das anfühlt, wie er mit dem Schreiben begonnen hat und wie sein erstes Kinderbuch entstand, erzählt Finn-Ole Heinrich im Interview mit Dennis Bernlöhr für Focus Südwest.
Herr Heinrich, wie begann Ihre Karriere als Autor und war es schon immer ein Wunsch zu schreiben?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mit 17 Uhr das erste Mal freiwillig ein Buch gelesen und danach erst die Welt der Literatur für mich entdeckt. Habe dann aber direkt angefangen zu schreiben, weil ich irgendwie dachte, cool, Geschichten erzählen kann ja schon auch nett sein.
War dann ab dem Zeitpunkt die Literatur eine gewisse Leidenschaft oder kam das so mit der Zeit dann?
Na schon, es ging dann sehr schnell. Also ich habe einfach das als Möglichkeit gesehen, mich irgendwie in dieser Welt zurechtzufinden. Also ich habe ganz viel meiner Gedanken plötzlich gut ordnen können und deshalb habe ich angefangen zu schreiben. Erstmal jetzt nicht so in Richtung Veröffentlichung oder so, sondern eher so für mich, um meinen Weg zu finden oder so. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Verlag gefunden habe oder dass die mich gefunden haben und dann ist es auch schnell professionell geworden sozusagen, also so, dass ich das eigentlich hauptsächlich mache.
Wie viel von Finn-Ole Heinrich steckt denn in den Charakteren Ihrer Werke? Also gibt es da Parallelen zwischen Ihnen und den Figuren?
Nee, eigentlich nicht. Also ich, also es geht zwar um meine Fragen und meine Themen in meiner Literatur, aber es geht nicht irgendwie um mich. Und deshalb haben die Figuren, glaube ich, auch nicht so oft was von mir, aber also ich denke mich jedes Mal in einen neuen Kopf rein und der guckt sich aus seiner Perspektive die Welt an. Und davon habe ich dann auch was als Finn, aber nee, die Figuren sind oft sehr weit weg von mir. Also sind oft irgendwie Leute, mit denen ich auch nicht so gerne was zu tun hätte vielleicht. Also manche finde ich auch ganz hinreißend, aber oft sind es Täter oder Menschen, die am Boden liegen und gerade irgendwas Schlimmes, denen was Schlimmes widerfahren ist. Also ja, da möchte ich gar nicht so oft in deren Haut stecken.
Also sind es eher Ihre Fragen zur Welt aus einer anderen Perspektive, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, so ungefähr kann man das sagen. Also irgendwie hilft mir das Geschichtenerzählen beim die Welt verstehen. Also weiß ich nicht, wenn ich klüger wäre, müsste ich vielleicht keine Geschichten schreiben, aber so helfen sie mir einfach. Ich kann Dinge anordnen und mir aus einer anderen Perspektive angucken und danach habe ich das Gefühl, ich habe im besten Falle was begriffen, irgendwie, was mir vorher vielleicht in der Form nicht so klar war.
Ihr erstes Buch war ja ein Roman. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, auch Kinderbücher zu schreiben?
Also mein erstes Buch war ein Erzählband und dann kam ein Roman und ja, und dann kam noch ein Buch für Erwachsene und dann habe ich Urlaub gemacht und habe im Urlaub ein Kinderbuch geschrieben. Und das also kam wirklich total überraschend zu mir. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich wusste dann auch ganz lange nicht, was ich mit dem Text machen soll. Ich habe einfach Freak, so heißt der Held dieser Geschichte, wirklich im Urlaub getroffen und der hat angefangen, irgendwie Quatsch zu erzählen. So. Also so hat so angefangen, Wortspiele irgendwie mir zu erzählen sozusagen. Und naja, dann lag der Text irgendwie so 2 Jahre lang bei mir zu Hause rum, weil ich hatte halt überhaupt gar keine Kontakte in die Kinderbuchwelt, die nochmal echt separiert ist von der Erwachsenenliteraturwelt. Ja, und dann, weiß ich auch nicht, habe ich irgendwie dann zufällig jemanden kennengelernt und dann ging es ganz schnell. Dann gab es plötzlich ein Kinderbuch und jetzt bin ich auch Kinderbuchautor.
Woher kommt sonst die Inspiration für die Geschichten?
Von überall eigentlich. Also, ich glaube, ich habe in den letzten 10 Jahren, in denen ich jetzt schreibe, mein Gehirn einfach gut aufs Ideenproduzieren trainiert. Kann man sich vielleicht echt so ein bisschen vorstellen wie so ein Sportler, der seine Muskeln gut trainiert. Ich lese irgendwo was, ich höre irgendwo was, ich rieche was, ich kriege irgendwas mit und alles kann irgendwie dann inspirierend sein. Ich denke ja an irgendeinem Thema rum, was mich gerade beschäftigt und dann kann es sein, keine Ahnung, dass ich ein Gespräch von 2 10-Jährigen im Bus mitkriege und die reden irgendwas, was eine Szene in mir lostritt. Also ich kann gar nicht sagen, ich muss das und das machen, um inspiriert zu sein.
Eines Ihrer Bücher wird ja in Hamburg als Abiturthema behandelt, habe ich gelesen. Welches ist es?
Das ist der Roman, Räuberhände heißt das.
Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, dass Schüler in der Abiturprüfung das eigene Werk behandeln? Also man steht dann ja gewissermaßen auf einem Zettel mit Persönlichkeit wie Schiller und Kafka und so weiter. Das muss ja schon was Besonderes sein.
Ja, klar ist das was Besonderes. War auch, also, keine Ahnung, meine erste Reaktion war so, oh, gut, wow. Und dann hatte ich Angst, ich weiß auch nicht. Also natürlich ist das irgendwie was ganz Großartiges, weil die, also, ich meine, erstmal will man als Autor wahrscheinlich immer von vielen Leuten gelesen werden. Dann will man intensiv gelesen werden und es soll darüber geredet werden und so. Das ist wahrscheinlich so der Wunsch, den man, den jeder Autor hat. Und das widerfährt mir gerade. Also 8000 Schüler in Hamburg müssen dieses Buch lesen, müssen ihre Prüfungen darüber schreiben und werden sich dementsprechend dann auch intensiv damit beschäftigen. Und das ist toll und aufregend und die Diskussionen mit den Schülern sind echt spannend. Ich habe super viele Lesungen in den Schulen und komme mit den Schülern auch echt ins Gespräch, was auch, glaube ich, für die dann cool ist. Also mit, also das gab es für mich an der Schule noch nicht, über, also einen Autor in der Schule zu lesen und dann mit dem sprechen zu können oder so. Naja, und das andere, die andere Seite davon ist, habe ich eben schon gesagt, das müssen. Also sie müssen dieses Buch halt lesen. Und ich weiß auch noch, wie manche Schullektüre bei uns einfach schrecklich nicht angekommen ist. Also wenn man ein Buch lesen muss, findet man möglicherweise nicht unbedingt den Zugang dazu, den das Buch einem sonst so bieten würde. Und klar hat man dann als Autor Angst, dass das Buch zerlesen wird oder dass man halt irgendwie, dass die Leser nicht den Zugang dazu finden. Ja.
Ihr neuestes Werk heißt Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmidt, ein Roman auch für Kinder, steht da dabei. Worum geht's darin und ist es ein reines Kinderbuch oder eher ein Buch für Erwachsene?
Ja, es geht um Maulina Schmidt, die eigentlich Paulina Schmidt heißt. Die ist im ersten Teil dieser Romantrilogie 10 Jahre alt und sie wird vertrieben in diesem ersten Teil aus dem Königreich ihrer Kindheit, das natürlich Moldawien heißt, so wie Maulina eben auch Maulina heißt, obwohl sie Paulina heißt, weil sie nämlich die größte Maulerin unter der Sonne ist. Also sie hat die Kunst des Maulens wirklich zur Kunst erhoben. Und ja, ihre Eltern trennen sich und deshalb muss sie ausziehen mit ihrer Mutter aus dem, aus dieser geliebten Wohnung, die sie halt Moldawien nennt, und dem Garten, der dazugehört. Und ja, dann sitzt sie irgendwie in einem total entlegenen Winkel der Stadt und nichts gefällt ihr. Sie mag niemanden, der da ist, und hat eigentlich nur den Plan, dass sie zurück muss nach Moldawien und dass sie einen Plan aushacken muss, wie sie den Mann, der mal ihr Vater war, aber den sie nur noch den Mann nennt, wie sie den dazu bringt, dass sie da wieder einziehen kann. Ja, das versucht sie und das klappt so mittel. Und dann, dann wird es eigentlich erst so richtig problematisch, aber das kann ich jetzt noch nicht verraten.
Sie haben auch schon mehrere Kurzfilme gedreht und arbeiten derzeit an Ihrem ersten Kinofilm. Können Sie dazu schon was verraten? Worum wird es da gehen?
Ja, das ist eine bisschen komplizierte Geschichte. Also ich arbeite schon sehr lange an diesem ersten Kinofilm. Und bisher ist daraus noch gar nichts geworden und ich habe inzwischen ganz schöne Zweifel, ob daraus überhaupt noch irgendwann mal was wird. Also das ist eine Zusammenarbeit mit einem polnisch-deutschen Regisseur, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe. Wir haben mal einen sehr netten Kurzfilm zusammen gemacht und er hat sich für eine Erzählung aus meinem ersten Erzählband interessiert. Die spielt in Polen und es ist eine Geschichte über Freundschaft. Also geht um drei Jungs, die am Rande der Stadt Katowice wohnen und da in, also die gehen alle nicht mehr zur Schule, sind aber eigentlich noch im Schüleralter und die leben davon und das sind tatsächlich immer noch Zustände mitten im Herzen von Europa, sodass sie also auf die fahrenden Kohlezüge springen, die da 200 ballern da jeden Tag durch die Stadt, weil Katowice so eine große Kohleabbauregion ist, die springen da auf und mit den Händen schippen sie die Kohlen darunter und verkaufen die und davon leben sie und haben aber eigentlich den Traum, nach Berlin zu gehen und da ein neues Leben anzufangen. Das ist die Geschichte. Ob sie jemals im Kino zu sehen sein wird, keine Ahnung.
Hier in Schwäbisch Hall stehen jetzt auch noch einige Termine für Sie an. Was wird da alles passieren?
Oh ja, eine Menge. Mehrere Lesungen, auch in Schulen, ein Kinoabend im Kino im Schafstall und Preisverleihung und dann kommt irgendwann noch mein Musikerfreund Hannes Wittmer alias Spaceman Spiff hierher und wir machen, wir zeigen eine, ja, so eine Art Mischung aus Lesung und Konzert. Also er macht einen Live-Soundtrack zu meinem Text, den ich vorlese, spielt auch ein paar eigene Lieder, ist ein toller Solo-Künstler auch und ein paar Videos zeigen wir auch. Ja, freue mich, das hier zeigen zu können.
Gibt's sonst noch was, was Sie sich außerdem von der Zeit in Schwäbisch Hall erhoffen?
Ich hoffe, dass ich ein bisschen was von der Gegend hier zu sehen bekomme, dass ich so ein bisschen auch rauskomme. Ich habe nämlich eigentlich sehr viel Arbeit mitgebracht. Also Maulina Schmidt ist wie gesagt ein Dreiteiler und den dritten Teil will ich eigentlich hier schreiben oder wenigstens einen Großteil, also so die Grundlage für das weitere daran schreiben, hier legen. Das Tja, mal gucken, wie das klappt, wenn draußen die Sonne lockt.